Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen oder fast abgelaufen und zack landen die Lebensmittel bei vielen Supermärkten im Müll. Wer sie da rausholt, der handelt illegal. Sogenanntes Containern ist ja in Deutschland verboten. Was sich aber ändern könnte so langsam. Die Hamburger setzen sich dafür ein. Sprechen wir drüber hier in diesem Update-Podcast vom Freitag. Und Ilka Knigge aus dem Update-Team, wir wollen auch nochmal klären, wie unsere Nachbarn mit der Lebensmittelverschwendung umgehen.
Genau, da geht es um Frankreich und um Tschechien. In Frankreich gibt es ein Gesetz schon seit 2016 und in Tschechien seit diesem Jahr. Und ich habe mir angeschaut, was sich seitdem getan hat und wie das so ankommt.
Hört ihr gleich hier in dieser Podcast-Episode. Dann 20.000 jubelnde Menschen in den USA für Angela Merkel. Das ist schon eine Premiere an der Elite-Uni Harvard in Cambridge. Da hat die Bundeskanzlerin die Ehrendoktorwürde erhalten mit einer Rede vor den Absolventen und Dozenten und Eltern und so. Mit ein paar Seitenhieben in Richtung Donald Trump.
Dazu gehört, dass wir Lügen nicht Wahrheiten nennen und Wahrheiten nicht Lügen.
Was uns heute hier im Update-Podcast aber interessiert ist, was genau bringt denn so eine Ehrendoktorwürde? Auch das ist Thema hier bei uns. Der Podcast zum Update vom letzten Maitag 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn jemand weggeworfene Lebensmittel aus einem Supermarkt-Müllcontainer holt, dann ist das schlicht und einfach Diebstahl. Tatsächlich bei uns in Deutschland wird zwar immer wieder gemacht, ist trotzdem nicht erlaubt. Das könnte sich aber bald ändern. Containern soll in Deutschland legal werden. Dafür will sich Hamburg einsetzen. Ronald Mennen aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was steckt denn da dahinter?
Ja, also es geht natürlich um das große Thema Lebensmittelverschwendung. Auch bei uns wird ja viel zu viel weggeworfen, was eigentlich noch gut ist. Zum Beispiel der vermeintlich zu alte Joghurt oder der Apfel mit ein paar Druckstellen. Und genau so argumentiert auch Hamburgs Justizsenator Till Steffen von den Grünen. Er sagt, es kann doch nicht sein, dass hierzulande tonnenweise noch genießbare Lebensmittel weggeworfen werden. Andererseits aber diejenigen bestraft werden, die gegen diese Lebensmittelverschwendung aktiv sind, also indem sie halt containern. Ein aktuelles Beispiel gab es ja vor kurzem in Bayern. Da mussten sich zwei Studentinnen wegen besonders schweren Diebstahls verantworten, weil sie containert hatten und erwischt wurden. Und am Ende bekamen sie eine Bewährungsstrafe und Sozialstunden aufgebrummt. Aber da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen.
Was ist der Plan? Was genau will Hamburg jetzt machen?
Also für das Treffen der Justizminister nächste Woche hat Hamburg einen Antrag vorbereitet. Kern ist, dass der Bund aufgefordert wird, das Containern einfach zu erlauben. Juristisch müsste dazu die sogenannte Eigentumsaufgabe neu geregelt werden, sodass weggeworfene Lebensmittel automatisch nicht mehr im Besitz des Supermarktes sind und es dann eben kein Diebstahl mehr ist, wenn man sie einfach mitnimmt.
Wie groß ist denn das Problem der Lebensmittelverschwendung hier bei uns in Deutschland?
Also je nach Schätzung dazu werden allein bei uns in Deutschland zwischen 13 und 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen pro Jahr, also umgerechnet bis zu 570 Kilogramm pro Sekunde. Das sind die verschimmelten Erdbeeren zu Hause, genauso wie der vermeintlich abgelaufene Käse im Laden oder der welke Salat im Restaurant. Das Schlimme ist, dass sich an den Zahlen nichts wirklich groß geändert hat in den letzten Jahren.
Aber ich kann mich erinnern, dass die Bundesregierung das Thema Lebensmittelverschwendung ja eigentlich schon mal größer angehen wollte.
Ja, genau. Sie hat beschlossen, die Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu halbieren. Anfang des Jahres war das. Aber bisher wird da vor allem auf Dialog und Information gesetzt und es soll an intelligenten Verpackungen geforscht werden, die anzeigen, ob ein Produkt noch gut ist. Konkrete Vorgaben oder praktische Vorschläge, wie zum Beispiel das Containern einfach zu erlauben, die gibt es bisher nicht, auch keine Verbote. Boote oder sonst irgendwas Verbindliches. Alles soll freiwillig passieren und deswegen sagen Umweltverbände, der Ansatz ist ja gut, aber da muss mehr passieren, außer diskutieren. Außerhalb der Politik, da gibt es ja auch schon länger Lösungsansätze. Die Tafeln zum Beispiel oder andere Foodsharing-Projekte, die Lebensmittel vom Supermarkt abholen und dann verteilen. In Berlin gibt es auch eigene Supermärkte für Lebensmittel, die bei anderen auf dem Müll landen. Aber das Problem, das bleibt trotzdem riesengroß.
Welche Chancen hat denn jetzt der Vorschlag aus Hamburg?
Also vor zwei Jahren sind die Linken mit einem ganz ähnlichen Vorschlag im Bundestag gescheitert und das Bundesernährungsministerium ist auch jetzt ziemlich skeptisch, was das Containern angeht. Da wird vor allem mit der Lebensmittelsicherheit argumentiert, also zum Beispiel bei Produkten, die kühl bleiben müssen. Und es wird auf die aktuelle Gesetzeslage hingewiesen, dass Containern eben Diebstahl ist. Solchen Widerstand hat Hamburg aber anscheinend wohl auch schon kommen sehen, denn es gibt noch einen Alternativvorschlag, nämlich den Spieß einfach umzudrehen und den Supermärkten einfach zu verbieten, noch genießbare Lebensmittel wegzuschmeißen. Die müssten dann Lebensmittelreste, die sie nicht verkaufen konnten, selbst verteilen.
Und das ist eine Lösung, die in anderen Ländern schon längst umgesetzt wird. Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Welche Länder haben so ein Verbot denn schon eingeführt?
Frankreich und Tschechien. In Frankreich wurde das Gesetz zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung Anfang 2016 erlassen und in Tschechien gibt es ein solches Gesetz seit Anfang dieses Jahres.
Dann lass uns erstmal über Frankreich sprechen. Wie funktioniert das da?
Supermärkte, die eine Ladenfläche von mehr als 400 Quadratmetern haben, müssen unverkaufte Lebensmittel, die noch genießbar, aber nicht mehr zu verkaufen sind, an Tafeln oder an andere gemeinnützige Organisationen spenden. Also das sind dann eben abgelaufene Lebensmittel, aber keine schimmeligen zum Beispiel. Wenn das nicht möglich ist, das Essen also nicht mehr okay ist, dann sollen die Lebensmittel als Tiernahrung verwendet oder als Kompost an die Landwirtschaft gegeben werden. Und wenn sich ein Supermarkt nicht an dieses Gesetz hält, dann kann der eine Geldstrafe von bis zu 3.750 Euro bekommen. Es gab auch in Frankreich damals eine große Diskussion um das ganze Thema. Der französische Politiker Arash Derambarsch hatte eine Petition gestartet, um die Regierung zum Handeln zu bringen. Der hatte vorher Lebensmittel in Mülltonnen gefunden, die damit Chlor begossen worden waren, damit sie dann eben nicht mehr aus der Tonne geholt und gegessen werden können. Solche Aktionen, die stehen aber mittlerweile dann auch unter Strafe.
Dieses Gesetz gibt ja dann jetzt schon etwa 3 Jahre. Konnte Frankreich denn schon einen Effekt feststellen?
Ja, die Süddeutsche hat da mal Zahlen zu recherchiert. Der Anteil an Lebensmitteln, die die französischen Tafeln von den Supermärkten bekommen, der ist gestiegen seitdem. Und zwar um ganze 19% zwischen 2015 und 2017. Außerdem wurden da einige Startups gegründet, die sich darum kümmern, dass diese schnell verderblichen Lebensmittel dann direkt transportiert und weiterverarbeitet werden können. Und mehr Lebensmittel bei den Tafeln heißt halt eben auch oft mehr Variation an Lebensmitteln. So beschreiben das auf jeden Fall Hilfsorganisationen in Tschechien, wo es so ein Gesetz jetzt auch gibt.
Ja, genau. In Tschechien auch ein solches Gesetz gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln dieses Jahr in Kraft getreten. Funktioniert das da in etwa so wie in Frankreich?
Ja, das ist sehr ähnlich. Das Gesetz, das gilt ja auch für Supermärkte mit einer Ladenfläche von mehr als 400 Quadratmetern. Und es gibt auch Strafen, wenn sie sich nicht daran halten. Hier können die aber ziemlich krass ausfallen, diese Strafen. Bis zu 390.000 Euro kann es da geben.
390.000. Wie wird denn das Gesetz dort bisher aufgenommen?
Ziemlich gemischt. Also die Tafeln finden das super, gerade weil sie Bedürftigen nun noch mehr bieten können, sagt zum Beispiel Vera Dusova von der Prager Lebensmittelbank.
Wir haben jetzt durch das Gesetz viel mehr Lebensmittel zur Verfügung und eine deutlich buntere Mischung. Wir bekommen jetzt auch viel mehr Schnellverderbliches, Milchprodukte, Brot, Fleisch und Wurst.
Die Supermärkte, die sehen das ein bisschen anderes. Unsere Kollegen im ARD-Studio in Prag, die haben mit einem Mitarbeiter von einem Discounter gesprochen und den stört die Bürokratie.
Die Bestimmungen sind ziemlich streng. Manchmal müssen wir da ganz genau hinschauen, welches Obst dürfen wir noch abgeben und was müssen wir doch in den Container werfen. Denn auch die Hilfsorganisationen müssen nachweisen, dass die frischen Sachen wirklich schnell verarbeitet werden.
Ja, dazu noch haben einige Senatoren geklagt, weil sie das als so eine Art Enteignung angesehen haben, wenn die Supermärkte gezwungen werden, ihre Lebensmittel zu verschenken, war aber ohne Erfolg.
Diese zwei Länder, die machen das also recht extrem. Gibt es denn noch Mittelwege? Also könnte sich Deutschland noch irgendwo anders was abgucken, wenn das mit diesem Gesetz nichts wird?
Vielleicht bei Italien. Die Behörden da, die geben den Supermärkten Steuererleichterungen, wenn sie Lebensmittel verschenken. Das macht Frankreich auch schon. Dort drohen aber dann eben auch die Strafen, auf die verzichten die Italiener. Und noch eine Idee, die das Landwirtschaftsministerium in Italien gefördert hat. Die wollen das Image von Reste-Einpacken verbessern. Also zum Beispiel im Restaurant. Diese Doggy-Bags, die du da bekommst, wenn du was mitnehmen möchtest, die heißen dort nun Family-Bag, also kriegen einen anderen Namen. Und das Landwirtschaftsministerium hat 1 Million Euro in so eine Image-Kampagne gesteckt. Also diese Leute sollen das einfach nicht mehr schäbig finden, nicht mehr arm aussehen oder so, wenn sie im Restaurant fragen, ob sie was mitnehmen können, sondern das soll cool, das soll tugendhaft sein.
Ich finde das auch cool. Allerdings bist du dann wieder beim Problem der Verpackung. Das heißt, ich nehme mir gerne was mit, wenn was übrig bleibt im Restaurant von unserem Tisch. Aber das wird immer ganz unmöglich, entweder in Alufolie eingepackt oder mit ganz viel Plastik drumherum. Also das nächste
Problem.
Zu
Ende gedacht. Tupperdose, ne?
So ist es. Die muss dann von vornherein. Oh, ich bin heute Abend nicht so hungrig. Ich nehme schon mal eine Tupperdose mit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die allermeisten hat der katholische Theologe Theodor Herzberg, nämlich 150. Nelson Mandela hat auch viele. Recep Tayyip Erdogan hat mehr als der Dalai Lama. Und Angela Merkel hat seit gestern auch noch einen mehr, nämlich 16. So, und spätestens jetzt könnt ihr es euch denken, es geht um Ehrendoktorwürden. Aber was genau ist das? Wie kriege ich denn so eine und was kann ich eigentlich damit machen? Das sind Fragen, die sich unsere sehr ehrenwerte Reporterin Rebecca Endler für uns gestellt hat.
Der hier,
hey, Kermit the Frog here.
Der ist Ehrendoktor der Herpetologie. Das ist die Lehre der Amphibien. Und vor seiner Dankesrede vor den vielen superschlauen Studentinnen der Long Island University in den USA war der gute Kermit ein bisschen nervös.
I think I need to talk about very important things to amphibians, since I'm the first amphibian to be invited to speak here. And the environment is very important to me, being in my particular position on the food chain, you know.
Ehre, wem Ehre gebührt. Umweltschutz, Artenschutz. Man könnte sagen, Kermit war damals, 1996, nicht nur eine Zierde seiner Art, sondern ein Vorreiter für Dinge, die in Zukunft, also jetzt, noch viel wichtiger werden würden. Ein Botschafter, der, obwohl er selbst nie aktiv geforscht hat, sich um die Wissenschaft verdient gemacht hat. Und das ist auch im Sinne der Unis, die diese Würde verleihen. Aus Sicht von Michael Hartmer, Leiter des Deutschen Hochschulverbandes, gibt's nur eins, das noch besser ist.
Noch mehr gut tut, wenn es sich um Leute handelt, die wirklich wissenschaftlich selbst gearbeitet haben. Wenn man da, weiß ich nicht, ein Ehrendoktor, der Nobelpreisträger in den USA ist, der aber seine ersten Sporen sich verdient hat an der jeweiligen Fakultät, dann finde ich das eine vernünftige Regelung. Und da sind alle Beteiligten, also der zu Ehrende ist damit sehr zufrieden und auch die Universität ist damit sehr zufrieden.
Das ist also der Idealfall. Und jetzt ist es ja so, dass niemand, auch kein Politiker und keine Politikerin, sich selbst vorschlagen oder bewerben kann. Macht aber nichts. Ministerien haben da Tricks.
Ja, hallo, ich wollte Sie nur kurz darüber informieren, dass der Herr sowieso demnächst in Ihrer Stadt ist. Vielleicht möchten Sie ihn ja einladen, so eine kleine Ehrung oder sowas, nicht?
Jeder wird das von sich abwehren und kein Rektor, kein Dekan kann das so sagen. Aber dass es solche Anfragen gibt, das weiß ich. Ja, das läuft eben so und da ist eine Universität nicht mehr unbedingt immer Herr ihrer eigenen Entschlüsse.
Aber auch Nicht-Politiker sind scharf auf Titel. Carsten Maschmeyer, Unternehmer, hat nicht zu Ende studiert, hat aber viel Geld. Und einen Teil davon, den hat er für eine Professur gestiftet. Als Gegenleistung bekam er einen Ehrendoktortitel der Uni Hildesheim.
Ja, das ist so ein bisschen wie, ob jemand sich einen Porsche 911er kauft oder mit Golfklamotten immer in den Supermarkt geht. So ist auch ein Ehrendoktor manchmal hilfreich, manchmal nicht. Schönen guten Tag, mein Name ist Dr. Thomas Schulte, ich bin Rechtsanwalt in Berlin.
Eines von Thomas Schultes Spezialgebieten sind auch Ehrendoktorgrade und Promotion und Habilitation. Und sein Doktor ist erarbeitet.
Ja, sehr, sehr mühselig. Ich habe 3 Jahre von morgens 7 bis abends 10 Uhr gewerkelt.
Das ist mir persönlich viel zu anstrengend. Das muss doch irgendwie auch einfacher gehen.
Unzulässig.
Was ist unzulässig?
Also der Erwerb eines Doktorgrades oder eines Professorengrades ist verboten. Geld gegen Titel geht schon mal gar nicht. Und wir haben in Deutschland natürlich sehr, sehr strenge Regeln. Man darf das nicht machen, ansonsten begeht man eine Straftat.
Fair enough. Auch wenn ich gerne Frau Dr. Rebecca Endler wäre, die 17.850 Euro, die vor 2 Jahren ein Mann für einen Ehrendoktor an einer rumänischen Universität bezahlt hat, gespendet hat, die habe ich ohnehin nicht. Das bringt mich zu einem juristischen Schlupfloch. Kaufen darf man den Titel, also auch den Ehrentitel, nicht. Aber spenden, irgendwie geartete Transaktionsgebühren, naja, wer den Mammon hat, der kann sich auch die Würde verschaffen. Aber was hat man davon?
Das, was es jetzt früher mal war, also der Ausweis herausragender wissenschaftlicher Befähigung, ist ja vielleicht heute nicht mehr. Und im Grunde entscheidet sich ja in der Praxis, ob ein Mensch, ob Frau oder Mann oder divers, etwas kann.
Oder, um es mit den Worten des ehrenwerten Würdenträgers Kermit dem Frosch zu sagen:
Why are we here? Maybe we're here to encourage each other to share our dreams and to become the best version of ourselves we can possibly be.
Mit und ohne Ehrenwürde.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die SPD und ihre Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles kommen nicht zur Ruhe. Am kommenden Dienstag will sich Nahles nach dem EU-Wahldebakel in der Fraktion zur Wiederwahl stellen. Das ist im Grunde sowas wie die interne Vertrauensfrage. Na, wollt ihr mich noch oder nicht? Und jetzt kursieren Gerüchte, dass ihr Posten wackelt. Sie hat ja schon gesagt, ohne den Fraktionsvorsitz will sie den Parteivorsitz auch nicht mehr machen. Sebastian Plenzky ist SPD- und Juso-Mitglied, 23 Jahre alt und kommt aus Düren. Er ist Ende 2016. Wegen Martin Schulz und dem Schulzzug in die SPD eingetreten. Sebastian, aus deiner Sicht, wo steht die Partei gerade?
Die Partei, ja, das ist eine schwierige Frage. Die steht jetzt eigentlich gerade vor sehr großen Herausforderungen. Also wir haben es ja jetzt am Sonntag gesehen, wir haben sehr schlecht abgeschnitten und eigentlich noch schlechter als auch erwartet zur Zukunft. Die nächsten Wochen werden jetzt zeigen, wo wir jetzt stehen und wie jetzt die Partei weiter verfährt in dem ganzen, komplizierten Verfahren. Kack,
ja, aber mal deine Einschätzung, also liegen diese miesen Wahlergebnisse von Sonntag eher an der Person Nahles oder generell an den Umständen und an der Schwierigkeit mit dem Content, mit dem Inhalt, die Wähler zu erreichen?
Also ich glaube, es ist eine Mischung. Also Frau Nahles war nicht gerade sehr beliebt bei uns in der Partei und ist jetzt nicht gerade die beste Parteivorsitzende, aber sie macht ihren Job. Und der andere Punkt ist eben, dass wir unsere Markenkern, unsere Botschaft nicht genug ans Volk bringen. Also das ist meine persönliche Meinung. Wir schaffen es nicht, die Leute zu erreichen, ganz besonders meine Generation oder auch die unter 23-Jährigen, dass wirklich wir eine Partei sind, die nicht wie die CDU, sagen wir mal, auch auf die Jugend hört und sie nicht nur verspottet oder ignoriert.
Da höre ich schon raus, Andrea Nahles, du bist kritisch. Sollte sie Fraktionschefin bleiben?
Also das müsste man jetzt mal sehen. Also erstmal müsste jetzt durch die Abstimmung nächste Woche Dienstag, ja, kann ich jetzt nicht genau sagen. Also sie hat wirklich einen schwierigen Job. Ich würde sagen, wenn es dann dazu passiert, dass sie jetzt die Vertrauensfrage erzogen kriegt, also am Dienstag nicht die erforderliche Mehrheit kriegt in der Fraktion, dann sollte sie, wie sie ja schon angekündigt hat, doch wirklich beide Sachen aufgeben. Und dann müssen wir gucken, dass wir in einem längeren Zeitraum uns einen neuen Vorsitzenden wählen.
Oder eine Vorsitzende. Hast du da schon Alternativen im Kopf?
Also ich würde eher sagen, also Alternativen habe ich jetzt nicht so im Kopf, da fallen mir eigentlich auch viele Namen ein. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir einen Vorsitzenden haben, der bei einer demokratischen Urwahl, wo alle SPD-Mitglieder den Parteivorsitz wählen können, dass dieser Kandidat gewählt wird und am besten auch einer, der von unten kommt, also der jetzt noch nicht so bekannt ist, der vielleicht auch noch nicht so viel mit der Parteispitze zu tun hatte, damit die Menschen sehen, aha, die Partei will wirklich einen Neuanfang. Wir wollen auch gucken, dass wir dann wirklich die Zukunft gehen, am besten dann auch einen etwas jüngeren. Das wäre so mein Wunschkandidat, aber genauen Namen könnte ich da jetzt nicht nennen, wer da so in die Richtung geht. Vielleicht auch jemanden, den ich bis jetzt noch nicht kenne.
Du hast eben was ganz Spannendes gesagt, und zwar, dass es die SPD nicht schafft, gerade auch junge Wählerinnen und Wähler zu erreichen mit den Inhalten, die sie für die junge Generation oder die jungen Generationen hat. Welche Inhalte sind das denn? Jetzt hast du ja mal die Chance, als junger SPDler zu sagen, hey, guck mal, was wir können.
Ja, also die Inhalte, die wir erreichen wollen, sind eigentlich, wie es jetzt auch aktuell ist, Umwelt und vor allem auch Digitalisierung. Und natürlich auch der soziale Aspekt, der aber bei den jungen Menschen, also wenn man über Grundrente redet, ich glaube, das kommt bei vielen jungen Menschen noch nicht an, weil die beschäftigen sich damit erst etwas später in ihrem Leben. Also ich würde eher sagen, bei den jungen Wählern und Wählerinnen oder den jungen Menschen generell, die Umwelt aktuell, auch durch Fridays for Future und auch die Digitalisierung, ganz besonders jetzt die letzten Monate mit Artikel 13 oder aktuell 17.
Aber ihr seid nicht die Grünen, ja, und die haben nun mal den Stempel Klimaschutz von vornherein schon auf der Stirn. Wie wollt ihr denn da punkten?
Also wir bringen die Umwelt mit dem sozialen Aspekt bei. Also das Problem ist, es wird ja immer gesagt, wir müssen das Klima retten. Da bin ich auch völlig d'accord mit und sage, ja, das stimmt auch. Aber wir müssen auch gucken, dass niemand auf der Strecke bleibt. Also dass nicht nur alte Menschen, die ihren Arbeitsplatz vielleicht durch den Klimawandel, durch Schließung von gewissen, sagen wir mal bei RWE, durch Kohleabbaugebiete oder so, ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern auch junge Menschen, die zum Beispiel eine Ausbildung machen wollen in dem Bereich und es dann in den Gebieten, wo sie wohnen, nicht mehr können. Und wir sind die Partei, also wir oder wollen die Partei sein, die eben da den Mittelweg sagt und sagt, wir wollen das Klima schützen, wir wollen es einen geordneten Zustand machen und wir wollen dabei aber auch jeden mitnehmen und nicht gucken, dass wir irgendjemanden dadurch auf die Strecke liegen lassen, weil das geht auch nicht, weil so spalten wir die Gesellschaft, glaube ich, nach meiner Meinung noch mehr.
Jetzt aber erstmal großer Nahles-Showdown. Kann sein, dass sie die nächsten Tage den Fraktionsvorsitz verliert. Sebastian Plenzky war das, SPD- und Juso-Mitglied, der sagt, die Partei braucht einen Neuanfang, vielleicht auch jemand Neuen an der Spitze. Und Andrea Nahles sollte wahrscheinlich jetzt erstmal den Platz freimachen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das soll ein richtig schönes Wochenende werden, was das Wetter angeht. Aber es ist das letzte schöne Wochenende aus Sicht der Deutschen Bahn. Die schafft nämlich das schönes Wochenendticket ab. Das war mal ein unfassbarer Deal. Als das schöne Wochenendticket eingeführt worden ist, 1995 war das, da hat es 15 Mark, also 7,50 Euro gekostet. Und die Leute konnten damit zu fünft in Regionalzügen durch ganz Deutschland fahren, ein ganzes Wochenende lang. Im Laufe der Jahre ist das Ticket immer teurer geworden, galt auch nur noch für einen Tag am Wochenende und nicht mehr fürs komplette Wochenende. Und nächste Woche Samstag ist dann der letzte Tag, an dem es dieses Ticket noch gibt. Am Sonntag gibt es das dann schon nicht mehr. Ist das jetzt wirklich so schade? Also wollen wir unbedingt dieses Ticket noch haben? Wir fragen mal nach beim Fahrgastverband Pro Bahn. Am Telefon ist der Bundesvorsitzende Detlef Neuss. Also es klingt erstmal doof, kein schönes Wochenende-Ticket mehr. Aber was könnte denn das Ticket zuletzt noch was andere Tickets nicht können. Also was hat man bekommen für sein Geld?
Zuletzt galt es nur an einem Tag für 44 Euro. Man konnte noch bis zu 5 Personen dazu buchen. Das war dann jedes Mal 6 Euro pro Person mehr. Also für 2 Personen kostete es dann schon 50 Euro. Und das schöne Wochenende-Ticket galt nur am Wochenende, allerdings den ganzen Tag, war zeitlich nicht begrenzt. Das fing um 0 Uhr an und endete am folgenden Tag um 3 Uhr. Und es galt auch noch in vielen Verbünden. Also wenn man beispielsweise mit nach Köln in eine Großstadt fuhr, dann konnte man mit Bus und Bahn weiterfahren.
Das ist ja weit entfernt von dem, was in den 90ern alles noch ging. Gibt es denn eine vergleichbare Alternative im Tarifdschungel der Bahn?
Ja, den gibt es. Und zwar ist das das Quer-durchs-Land-Ticket. Das hat fast den gleichen Leistungsumfang wie das schöne Wochenende-Ticket, gilt von montags bis freitag ab 9 Uhr, hat nur den Nachteil, dass es in Verbünden und in großen Städten nicht möglich ist, das Ticket für Straßenbahnen und Busse zu nutzen. Und das ist eine unserer Forderungen. Wenn man das schöne Wochenende-Ticket jetzt abschafft, dann hätten wir fürs Quer-durchs-Land-Ticket auch gerne diese Zusatzfunktion mit den Bussen und Straßenbahnen.
Kostet dieses Quer-durchs-Land-Ticket genauso viel wie das schöne Wochenendticket, also 44 Euro?
Kostet ebenfalls 44 Euro, kann man auch bis zu 5 Personen aufstocken.
Also, dass man mit dem ÖPNV vor Ort mit weiterfahren kann, das wäre eine Forderung von euch. Was für Ideen hättet ihr denn noch so?
Zum Beispiel hätten wir noch Ideen zum Länderticket. Es gibt ja auch noch die Ländertickets, also Rheinland-Pfalz-Ticket, NRW-Ticket. Die sind teilweise so, dass man damit bis knapp über die Ländergrenze fahren kann. Man kann zum Beispiel in NRW auch bis in Osnabrück fahren, obwohl das in Niedersachsen liegt. Was uns da vorschwebt, wäre ein Länderticket, wo man ein oder zwei Länder zubuchen kann, sodass man an einem Wochenende oder an einem Tag auch eine Rundfahrt machen kann. Zum Beispiel von NRW nach Rheinland-Pfalz oder nach Hessen oder nach Niedersachsen, sodass man da die Ländergrenze auch mehr als nur ein paar Kilometer überschreiten kann. Das ist dann ganz günstig, das Länderticket kostet weniger als das Quer-durchs-Land-Ticket und man kann auch dieses Ticket bis zu 5 Personen aufstocken. Aber da wünschen wir uns dann noch irgendwo so eine Zwischenfunktion, die das ermöglicht, dass man von Nordrhein-Westfalen beispielsweise nach Niedersachsen reinfahren kann.
Früher gab es ja noch keine Fernbusse, es gab keine Billigflieger und auch keine Supersonderangebote in Fernzügen. Muss denn die Bahn nicht mal wieder so ein echtes, knaller, wochenendticketmäßiges Ticket raushauen wie in den 90ern?
Das wäre sehr wünschenswert, weil es die Leute auch in die Bahn bringen würde. Das Problem ist nur, wenn man regelmäßig Bahn fährt wie ich, dann stellt man fest, dass die Züge am Wochenende doch relativ voll sind. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch in Berlin-Brandenburg das Problem auf Himmelfahrt. Viele Leute wollen mit dem Fahrrad in die Bahn. Auch das schöne Wochenende-Ticket, das es damals ja für 15 Mark gab, ist eigentlich Opfer des eigenen Erfolgs geworden. Die Bahnen waren am Wochenende so voll, dass man überhaupt nicht mehr die Kapazitäten für die Fahrgäste aufbringen konnte. Und wenn man jetzt wieder so ein ganz günstiges Ticket fürs Wochenende rausbringt, dann steht zu befürchten, dass die Leute sich das Ticket kaufen, aber auf dem Bahnsteig stehen und im Zug nicht mitkommen. Bevor man das macht, muss man erstmal die Kapazitäten schaffen. Da brauchen wir eine bessere Infrastruktur, also mehr Schienen, längere Bahnsteige. Danach kann man dann mal wieder nachdenken, ob man fürs Wochenende auch so ein günstiges Ticket schafft, das dann tatsächlich mal wieder die Leute in die Bahn bringt.
Noch mehr Leute in die Bahn bringt.
Ja, noch mehr Leute in die Bahn bringt. Ja, die Bundesregierung hat ja gesagt, wir wollen bis 2030 die Fahrgastzahlen verdoppeln. Und das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Dafür sind die Kapazitäten gar nicht da. Und wenn man das schaffen will, dann muss man langsam mal anfangen, vor allen Dingen die Infrastruktur und das Angebot auszubauen.
Bye bye, schönes Wochenendticket. Detlef Neuss war das vom Fahrgastverband Pro Bahn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen Champions League-Finale im Fußball, Liverpool gegen Tottenham. Ohnehin ein besonderes Spiel, aber eine Sache macht das Finale noch geschichtsträchtiger. Es ist nämlich das letzte Spiel, mit das letzte Spiel, das nach den alten Fußballregeln gepfiffen wird. Eigentlich gelten nämlich ab morgen schon neue Regeln. Die hat das International Football Association Board beschlossen und für alle künftigen Turniere und Wettbewerbe gelten dann weltweit diese neuen Regeln, zum Beispiel schon bei der Frauenfußball-WM kommende Woche. Was ändert sich denn da so groß und ist das denn auch halbwegs sinnvoll? Wollen wir wissen von Alexander Feuerherd. Er war lange Zeit selber Schiedsrichter, ist jetzt verantwortlich für die Aus- und Fortbildung von Schiris und er ist Teil des Schiedsrichter-Podcasts Colinas Erben. Hi!
Einen wunderschönen guten Abend.
Ein paar Regeländerungen sind nur Kleinigkeiten. Da geht es zum Beispiel darum, ob Unterhemden auch mehrfarbig oder gemustert sein dürfen. Es gibt aber auch ein paar größere Veränderungen. Was sind denn da deine Top-Änderungen?
Ach, meine Top-Änderung ist vielleicht diejenige, dass Spieler jetzt den Platz möglichst schnell verlassen sollen. Das heißt, an der Stelle des Spielfelds, dass der Stelle am nächsten liegt, an der sie sich gerade befinden, dass sie also nicht mehr da unbedingt an der Mittellinie rausgehen müssen. Das wird uns einige Rituale in Zukunft ersparen. Das ist vielleicht auch ein bisschen schade, aber es geht dadurch natürlich auch ein bisschen schneller. Oder dass der Schiedsrichter jetzt nicht mehr durchweg Luft ist, wenn er angeschossen wird und danach der Ballbesitz wechselt. Da gibt es einen Schiedsrichterballbesitz. Jetzt haben wir da ja weiterspielen lassen. Das ist auch eine sehr schöne Änderung, finde ich, und auch eine sehr sinnvolle eigentlich. Oder dass Torhüter künftig nur noch mit einem Fuß auf der Torlinie sein müssen beim Strafstoß. Das sind so ein paar schöne Änderungen. Da müssen wir mal gucken, wie die sich auswirken, ganz konkret.
Ein Riesenfass ist ja auch die Handregel. Wann ist es Hand, wann nicht? Haben sich alle darüber aufgeregt in dieser Saison? Wird das jetzt irgendwie besser oder klarer?
Ich würde sagen, die kommende Regelung schreibt eigentlich die bisherige Auslegungspraxis mehr oder weniger fest. Es zementiert sie so ein bisschen. Wir haben jetzt klarere Kriterien, die sich vor allen Dingen darauf beziehen, wie die Armhaltung ist. Also Stichwort über Schulterhöhe beispielsweise, soll das dann immer bestraft werden, wenn es zu einem Handspiel kommt. Die Auslegung war eigentlich bis jetzt schon so, da haben sich alle drüber aufgeregt. Jetzt steht es künftig auch genauso in den Regeln. Der Begriff der Absicht, der bis jetzt maßgeblich war, der tritt so ein bisschen in den Hintergrund dem gegenüber. Ich glaube, wir werden in Zukunft weniger eine Debatte darüber führen, was strafbar ist und was nicht, denn das ist tatsächlich klarer festgelegt. Aber wir werden wahrscheinlich eine Debatte darüber führen, ob das auch wirklich fairer oder gerechter ist als bislang.
Generell, glaubst du denn, die Regeländerungen sind im Großen und Ganzen sinnvoll oder braucht es da mal eine große Reform?
Ich finde sie sehr sinnvoll. Eine ganz große Reform hat es ja eigentlich schon 2016 gegeben. Da ist das Regelwerk komplett verschlankt worden. Seitdem hat man immer noch mal so ein bisschen nachgebessert. Jetzt gibt es so einige Regelungen, die eingeführt worden sind, die sich so ein bisschen daran orientieren. Was haben wir denn noch für einen Bedarf an Nachbesserungen? Ich könnte da auch erwähnen, auch eine schöne Regeländerung, dass Trainer und andere, die auf den Bänken sitzen, künftig gelbe und rote Karten sehen können. Da kann man sagen, na gut, es konnte bis jetzt auch schon Tribünenverweise geben, aber das wird jetzt besser sichtbar. Und es ist eine weitere Sanktionsmöglichkeit dazugekommen. Wir konnten ja bis jetzt nur ermahnen oder auf die Tribüne schicken. In Zukunft liegt noch die gelbe Karte dazwischen, ist alles so ein bisschen sichtbarer geworden, wie das auch früher mal auf dem Platz war. Es gab ja von 1970 auch keine gelben und roten Karten. Sowas finde ich eigentlich ganz schön. Und es sind so ein paar Regeländerungen dabei, aber ich glaube, die sind ganz sinnvoll. Das ist so eine gewisse Nachbesserung, auch dass man den Abstoß jetzt im Strafraum annehmen darf als verteidigender Spieler. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich glaube, die verbessern so ein bisschen den Spielfluss und machen das Spiel schneller und damit finde ich es eigentlich auch ganz gut.
Glaubst du, die Schiedsrichter sind gut vorbereitet?
Die Schiedsrichter werden sicherlich gut vorbereitet sein. Das ist ja ganz üblich, dass man vor Saisonbeginn darauf hinweist, in der Bundesliga sowieso. Aber ich werde das für den Bereich des Fußballkreises Köln natürlich auch tun. In einer großen Fortbildungsveranstaltung, wo dann hoffentlich möglichst viele kommen, den werde ich versuchen, das zu erklären, auch an Videobeispielen zu erläutern. Und da bin ich eigentlich guter Dinge, dass, wenn die Saison wieder beginnt, dann alle auch gut vorbereitet sind.
Gibt es denn eigentlich eine Regel, von der du sagst, die es jetzt immer noch gibt, von der du sagst, die ist absoluter Schwachsinn?
Ach, viele Schiedsrichter wünschen sich eigentlich so ein bisschen, dass sie keine gelbe Karte mehr zeigen müssen, wenn ein Spieler beim Jubeln das Trikot auszieht. Wir hatten das jetzt gesehen am letzten Bundesligaspieltag. Franck Ribéry in seinem letzten Bundesligaspieltag nach seinem letzten Tor zieht sich das Trikot aus, bekommt die gelbe Karte. Das sah ein bisschen kurios aus, aber sowas braucht man vielleicht nicht unbedingt. Das wünschen sich viele weg und ich bin auch so ein bisschen der Meinung, eigentlich ist das doch nicht nötig. Lass sie doch jubeln, wie sie wollen. Und wenn sie sich dabei das Trikot ausziehen wollen, meine Güte, so schlimm ist das auch nicht, dass man es gleich bestrafen müsste.
Die neuen Regeln kommen beim Fußball. Alexander Feuerherd war das vom Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Und das war das Update für diese Woche.
Das
mit
war's.
Dabei Ilka Knigge.
Und Ralf Günther. Jetzt darf ich auch mal deinen Namen sagen.
So heißen wir. Euch ein schönes Wochenende. Genießt die 30 Grad und viel, viel Eis. Ich empfehle mindestens 6 Kugeln pro Bestellung.
Mehr.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.